Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Erfolgreich Glücklich Frei, deinem Podcast rund um die Themen Mindset, Unternehmertum, Vermögensaufbau und allem, was dazugehört, um ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen. Mein Name ist Tessie Kölsch und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
So, hallo, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück und ich freue mich sehr, denn heute startet eine besondere Folge bzw. ein besonderes Format, ein neues Format, das regelmäßig kommen wird, alle, ich schätze mal so 6 Wochen, manchmal auch 8 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen, so wie es gerade passt, aber ein Format, was ich persönlich für extrem wichtig halte, denn es geht hier in dem Podcast um die Themen erfolgreich, glücklich, frei und du kannst nicht erfolgreich sein, glücklich sein, frei sein, ein zufriedenes Leben führen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du krank bist und wenn du, ich sag mal, das Gegenteil von leistungsfähig bist, ja, dann ist das alles nichts. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, aufzugreifen, darüber zu sprechen, Mehrwerte zu liefern und auch, ja, vielleicht dir Erkenntnisse und Ideen mitzugeben, die du in den Alltag integrieren kannst und wo du sagst, Mensch, das hat mir irgendwie geholfen und das hat mein Leben ein kleines bisschen besser gemacht. Und deswegen startet dieses neue Format, ich nenne es The Doc Talk, weil meistens ein Arzt oder eine Ärztin mit dabei ist. Eigentlich nur Ärztin, dieser Podcast ist ja ein Podcast für Frauen. Aber tatsächlich habe ich heute einen Arzt dabei und es ist nicht irgendein Arzt. Ich bin sogar mit diesem Mann verheiratet, man kann es sich kaum vorstellen. Und bevor es gleich losgeht mit dem Thema, wir sprechen nämlich heute über das Thema Endometriose. Und ich bin selber auch davon betroffen und möchte Mut machen und darüber sprechen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Marius, hier in meinem Podcast. Der erste Mann, der hier im Podcast sprechen darf. Also das ist schon wirklich ein besonderer Tag heute. Und stell dich doch einmal vor, wer du bist und was du machst. Dass du Arzt bist, haben die Damen ja bereits irgendwie vernommen. Aber was für ein Arzt.
Sehr, sehr gerne. Ich bin total gern in deinem Podcast und auch zu diesem Thema heute und vielleicht noch zu vielen weiteren Themen, die ich auch gerne mit begleite. Was mache ich eigentlich? Ja, ich bin Arzt und ich bin schon ziemlich lange Arzt, habe erst als Hausarzt angefangen und bin Internist, habe dann aber gemerkt, dass ich vielen Menschen gar nicht wirklich helfen konnte und habe mich dann immer weiter spezialisiert, habe mich gefragt, was brauchen die Menschen eigentlich, was hat dieser Mensch wirklich ursächlich vor mir? Und ja, heute bin ich spezialisiert auf Vitalstoffmedizin und eigentlich bin ich darauf spezialisiert, Ursachen im Körper sichtbar zu machen mit moderner Labordiagnostik, zum Beispiel Vitaminen und Stoffwechseldiagnostik, Hormone, Entzündung, oxidativer Stress, Mitochondrien, Darmflora, alle diese Dinge sind total spannend, wenn wir eigentlich verstehen wollen, was wirklich mit uns los ist und was unser Körper braucht. Ja, und daraus kann man dann auch sehr maßgeschneidert Lösungen finden für Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich habe, was soll ich bloß tun?
Ja, ganz genau. Also zusammengefasst kann man sagen, du guckst einmal hinter die Kulissen, ja, also nicht unbedingt nur schulmedizinisch in dem Sinne, ich habe hier ein Symptom, Schmerz und nehme eine Schmerztablette, sondern einfach mal, was ist die Ursache? Und immer mit der Frage, hat der Körper alles, was er braucht, damit er optimal funktionieren kann und damit mein Problem gelöst wird. Und du hast ja im Grunde mein Problem damit auch gelöst. Das kommen wir auch gleich noch zu. Und heute geht es ja um das Thema Endometriose. Und wir haben auch im Vorfeld, ehrlich gesagt, lange drüber gesprochen, will ich darüber sprechen? Nehmen wir diesen Podcast auf oder nicht? Weil ich bin ja selber betroffen und du hast ja auch zu mir gesagt, Marius, ist das nicht ein Thema, was zu privat ist, willst du es teilen? Und ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, ehrlich gesagt wochenlang, wir sprechen ja schon bestimmt 4 Wochen darüber, wenn nicht sogar länger. Ganz aber genau. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich ganz ehrlich sagen muss, bei mir hat es 33 Jahre gebraucht, die Diagnose Endometriose zu bekommen. Und nach 30 Jahren stand zum ersten Mal Verdacht auf Endometriose im Raum. Ja, und das finde ich, find ich krass, ehrlich gesagt. Denn wenn ich sehe, was ich selber für eine Leidensgeschichte hinter mir habe, ja, und mittlerweile bin ich komplett schmerzfrei, mittlerweile geht es mir super, aber es ging mir über 30 Jahre eben nicht super. Ich habe über 30 Jahre Schmerzen gehabt, Beeinträchtigungen gehabt, bin nicht ernst genommen worden und so weiter. Und da habe ich gedacht, nein, und wenn nur eine Frau dabei ist, die dadurch, durch diesen Podcast, für sich einsteht, für sich ihren Weg geht oder Lösungen findet, wieder Lebensqualität zu haben, ja, dann ist so viel gewonnen worden. Und wenn man auch schaut, Endometriose, also was das ist, darüber spreche ich gleich, aber als erstes möchte ich auch mal sagen, dass es gar nicht so selten ist, ja, also die Zahlen schwanken, es wird gesagt, ungefähr 18% aller Frauen haben Endometriose, bei denen wird es diagnostiziert. Manchmal findet man auch Zahlen von 10% oder 15%. Aber sei es drum, spielt auch gar keine Rolle, ob es jetzt 10, 15 oder 20% sind. Fakt ist, das ist richtig viel.
Das ist super, super häufig. Und die Wahrscheinlichkeit ist deswegen auch sehr, sehr hoch, dass du, liebe Zuhörerin, vielleicht auch eine Freundin hast, die das hast oder sogar selber betroffen bist, tatsächlich.
Ja, ganz genau. Und vor allem, das ist die Zahl bei den Frauen, die diagnostiziert wurden.
Genau,
ja.
Marius, die dunkle Ziffer schätzt man ungefähr auf 50%. Und selbst wenn wir sagen, es ist jede zehnte Frau, ja, Mann, oh Mann.
Ja.
Oder du arme Frau.
Ja, ganz eigentlich. Genau. Ja, ganz genau. Weil es ist einfach, es bedeutet wirklich Leid und Beeinträchtigung und kann so viel im Leben wie soll ich sagen, viele Chancen auch nehmen tatsächlich. Ne? Also einige Berufe, ich hätte jetzt nicht Berufspilotin werden können damit. Also als Beispiel, ja, manche Dinge gehen dann einfach nicht. Ne?
Ja.
Und ich möchte einfach mal drauf eingehen, wie ist es mir denn ergangen? Also symptomatisch, weil natürlich könnten wir jetzt einfach den Symptomkatalog medizinisch herunterrattern. Aber das ist es nicht. Ich möchte einfach erzählen, wie es mir gegangen ist. Und dann wirst du schon die Symptome heraushören und wirst vielleicht dich wiedererkennen, vielleicht auch denken, Gott sei Dank habe ich es nicht. Ne? Aber ich möchte einfach aufzeigen, wie es einem damit geht. Und mir ist es langfristig sehr schlecht gegangen damit. Für mich bedeutete es immer, sage ich mal, zyklusabhängig Schmerzen. Aber Schmerzen in einem Ausmaß, ein vernichtender Schmerz, ein Schmerz, der wirklich gar nicht mehr zu beschreiben ist. Wenn man sagt, auf einer Skala von 0 kein Schmerz bis 10 maximal, hätte ich gesagt, das ist eine plus 100. Das bedeutete für mich aber auch Übelkeit, Migräne, tiefste Erschöpfungen, Rückenschmerzen, Unterleibschmerzen und so weiter. Teilweise, dass ich kaum noch gehen kann. An Sport ist sowieso nicht zu denken. Ja, aber mental natürlich auch langfristig, denn schlussendlich habe ich 30 Jahre lang gesagt bekommen, das ist normal, stell dich nicht so an. Ja, und das finde ich wirklich heftig, weil man weiß mittlerweile, Endometriose-Schmerz, der kann stärker sein als ein Geburtsschmerz. Und einer gebärenden Frau wird auch nicht gesagt, stell dich nicht so an, es ist ja normal, tut weh eine Geburt, was stellst du dich so an? Ja, und bei Endometriose, es wird dir abgesprochen, es wird dir wirklich dieser Schmerz nicht geglaubt, es ist nicht gesellschaftsfähig, da wird erwartet, dass du arbeitest, dass du Leistung bringst, da bekommst du noch von anderen Frauen gesagt, jetzt stell dich mal nicht so an, ne? Du hast deine Tage, du bist nicht krank, du hast deine Tage, doch, ich bin krank, das weiß ich heute. Das habe ich auch damals gewusst, ich habe gespürt, dass das, was ich habe, so wie es mir geht, das ist nicht normal und es hat mir auch Lebensqualität genommen. Ich habe trotzdem gearbeitet, habe mich furchtbar gequält, habe mich fürchterlich gequält. Ich habe privat Dinge abgesagt, ich habe keinen Sport gemacht in gewissen Phasen und. Also für mich hat es wirklich eine immense Tragweite nach sich gezogen und eben auch seitens der Gynäkologie. Gut, da kann man drüber philosophieren, meine Gynäkologin, und ich habe eine wundervolle, sehr, sehr nette Gynäkologin, die ich für absolut fähig halte, aber auch da haben sie Probleme. Ja, ich habe starke Schmerzen. Naja, ist halt bei jedem verschieden, ist normal, dann haben sie halt starke Schmerzen. Okay, jahrelang, jahrzehntelang. Ja? Und das Ganze wurde natürlich immer schlimmer, weil was ist Endometriose? Schlussendlich ist es eine versprengte Gebärmutterschleimhaut. Das sind Zellen, die wachsen an Stellen, wo sie nicht hingehören. Und zyklusabhängig bluten diese Zellen auch. Ganz nur genau. Das kann nicht abfließen, also vernarbt das mit der Zeit. Es kommt zu Verwachsung, Vernarbung. Marius, du wirst gleich noch mehr dazu sagen. Ich erkläre ein bisschen, aber du wirst noch ganz viel dazu sagen. Aber ich möchte gerade so ein bisschen meine Geschichte erzählen und die Spitze des Eisbergs erreichte ich eigentlich. Ja, wann war es? 2022 sowas. Naja, jetzt haben wir 25, oder was, 22. Ich war auf Deutschland-Tournee mit Immopreneur Knedel als Psychologin. Quasi fast jedes Wochenende in einer anderen Stadt, habe auf Bühnen gestanden, gesprochen. Du warst ja auch oft dabei. Und einmal war ich ja alleine und einmal warst du dabei. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich habe Schmerzmittel genommen, einen Arzt dabei, der mir noch Schmerzmittel gibt. Und trotzdem ist es mir morgens so gegangen, wir haben noch gesprochen, es war in Stuttgart, da sind wir noch morgens um 10 Uhr zum Kiosk, darf man gar nicht laut sagen, aber wirklich, ich habe mir ein Prosecco geholt und noch einen drauf getrunken und ich trinke normal. Also selten Alkohol.
Ich würde
also
wirklich sagen, nicht. Gar nichts.
Ja, also das ist schon...
Es war eigentlich ein Notnagel, denn wir haben gemerkt, es ist wirklich richtig, richtig heftig und hat einfach eine Dimension erreicht gehabt, dass man sagen musste, das ist jetzt so nicht mehr okay und es muss etwas passieren. Deswegen sind wir nicht zum Kiosk gegangen. Natürlich, aber als Arzt weiß ich natürlich, dass eine kleine Dosis Alkohol ein bisschen krampflösend an der Gebärmutter beispielsweise sein kann. Was wirklich dahinter steckte, kam ja erst dann im Verlauf als Verdachtsdiagnose
aber
da heraus.
Muss aber ja erst aber zum Zusammenbruch
im, kommen. Im Prinzip war ich in dem Moment sogar ja auch, wir hatten schon Schmerzmittel dabei, weil es ja immer mehr zugenommen hatte an Dimensionen, aber nachdem die drei wirklich starken Schmerzmittel nicht geholfen hatten, war auch dein Hausarzt, also ich, erstmal ratlos und ich dachte, Mensch, sie hat eine gute Gynäkologin, aber irgendwie passt das so nicht. Wir müssen uns auf die Reise machen und eine Lösung finden, so wie wir investieren, Lösungen finden. So versucht man natürlich auch lösungsorientiert sein Umfeld zu organisieren, zu erklären oder einfach eine bessere Situation herzustellen.
Ja, aber weißt du, was
spannend
ist?
Das war für mich als Partner damals nicht nur in der Arztrolle, sondern auch als Mann, der sieht, Mensch, deiner Frau geht es jetzt so richtig hundsmiserabel. Sie hat fürchterlichste Schmerzen und ich glaube die Schmerzen und ich sehe die Schmerzen, ne? Eine andere Investorin, die wir dort in der Stadt getroffen hatten, hat das auch gemerkt und gesagt, Mensch, solchen Rettungswagen rufen. Es war.
Ja. Ja.
Das war schon ein Wendepunkt. Ne?
Ja, da fing es ja quasi an, dieser Wendepunkt. Das war ja nicht der eine Punkt, das ging über wenige Monate und dann kam die Wende. Und es ist ja auch interessant, Marius, gesellschaftlich wird das ja so totgeschwiegen und nicht akzeptiert, dass selbst wir beide, obwohl, ich meine, ich bin Psychologin auch und habe natürlich gespürt, da stimmt was nicht und du bist Arzt und hast das ja auch gesehen. Trotzdem haben wir lange, lange immer gedacht, ein Schmerzmittel reicht und ich brauche ein bisschen mehr. Aber das war so eine Reise, da haben wir gemerkt, okay, es entgleitet hier, es ist weit außerhalb der Norm, das kann nicht mehr sein. Und dann war ich ja das eine Wochenende in Düsseldorf, auch Bühnenauftritt. Und du warst auf einer Fortbildung in Nürnberg, da warst du nicht dabei. Du hast mir noch Schmerzmittel mitgegeben und habe ich noch gesagt, mein Gott, ich rechne mit einem starken Endometriose-Schub ausgerechnet da und ich soll auf der Bühne stehen.
Du warst dir damals noch gar nicht dessen bewusst, ich ja auch nicht. Ne?
Nein, aber ich wusste,
dir gesagt, es ist normal, Frauen haben so ein bisschen Hormonveränderungen in den Vorwechseljahren, du wirst einfach... Man muss damit rechnen, ja, das ist normal. Das habe ich ja damals auch noch gesagt, bis wir dann gesehen haben, nein, das ist nicht normal. Und wir müssen nochmal neu denken und uns fragen, was macht der Körper da überhaupt? Was ist die Ursache? Was steckt denn dahinter?
Ja, aber das nochmal einzurahmen auch, und das war für mich ein Punkt, wo klar war, es muss was passieren, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Das war in Düsseldorf, wo ich den Auftritt hatte. Du warst in Nürnberg, du hast mir Schmerzmittel mitgegeben, weil ich habe ja schon damit gerechnet. Ich wusste nicht, dass es ein Endometriose-Schub ist, aber es ist einfach zyklusabhängig. Und wenn man so ein bisschen den Zyklus kennt, dann weiß man, wann man diese Schmerzattacken hat und eben halt nicht. Ja, oder vielmehr Frau weiß das. Und ich wusste es und ich hatte es schlimmer denn je. Schlimmer denn je. Ich bin morgens wach geworden im Hotel. Ich musste auch auschecken morgens, war dann noch bis abends dann auf der Veranstaltung, bin dann gefahren und habe so Schmerzen gehabt. Und du hast mir Schmerzmittel mitgegeben und ich habe dich noch angerufen in Nürnberg und habe gesagt, was kann ich noch nehmen? Und dann haben wir alle Schmerzmittel kombiniert und ausdosiert. Und zwar war es Novalgin, Tilidin und Diclofenac. Und ich hatte 3 Schmerzmittel ausdosiert eingenommen, und habe unter diesen Schmerzmitteln so starke Schmerzen gehabt, dass ich im Hotelzimmer bewusstlos, ohnmächtig zusammengebrochen bin vor Schmerzen. Ja, trotz dieser Schmerzmittel. Und als ich zu mir kam, habe ich nur gedacht, was soll ich nur machen? Ich war verzweifelt, weil ich habe gedacht, also... Ich komme hier aus dem Hotelzimmer nicht raus. Ich habe wirklich gedacht, ich muss die Rettung rufen, die müssen mich hier rausholen. Ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Aber was soll ich denn machen? Soll ich einen Rettungswagen rufen und sagen, holen Sie mich ab? Ja, was haben Sie denn? Ja, meine Tage. Die lachen mich aus. Das ist ja gerade das Problem, dass das nicht gesellschaftsfähig ist. Du wirst ausgelacht, du wirst nicht ernst genommen. Also ich habe nicht mehr weiter gewusst. Hatte sich dann ein bisschen beruhigt. Ich habe den Tag irgendwie dann noch geschafft. Ich konnte dann auch auschecken. Aber ich finde, so rückblickend habe ich selber auch falsch reagiert. Denn mal ganz ehrlich, Marius, diese Schmerzmittel ausdosiert nehmen und dann da zusammenklappen vor Schmerzen, also da heißt es Abbruch, da zieht man einen Tag nicht mehr durch, da ist klar, da muss was passieren. Und dann war es auch so, da kommen wir auch auf die Psyche zu sprechen, ich habe Ängste entwickelt und ich bin kein ängstlicher Typ und
nein,
so.
Nein, eher nicht.
Gar nicht, sondern wirklich vor diesen Schmerzen. Ich wusste ja, zyklusabhängig, das kam ja wieder und wieder und wieder. Ich habe schon 14 Tage vorher, ich habe Panik gehabt, Ängste gehabt und dann kamst du. Was sind das? Du hattest noch andere Schmerzmittel. Du hast dann gesagt, pass auf, beim nächsten Mal. Also A, war das auch der Wendepunkt, wo du auch gesagt hast, wir sind hier außerhalb der Norm. Du gehst jetzt sofort zur Gynäkologin. Ja. Es muss
ins Krankenhaus.
Es muss sofort was passieren. Das war der eine Punkt. Und der andere, Marius, du hast auch noch ganz andere Schmerzmittel hier parat gehabt. Was hattest du denn
petto? Ja, letztendlich morphiumartige Medikamente, ne?
Ja, krass.
Weil was kommt danach? Was anderes gibt es danach nicht, ne?
Ja, das muss man sich vorstellen.
Das, was du teilst, ist natürlich exemplarisch und deswegen ist das auch aus meiner ärztlichen Sicht eigentlich so wichtig, da mal drüber zu sprechen. Schmerz gehört einfach immer dazu, sonst ist es aus meiner Sicht hochwahrscheinlich, spricht gegen die Diagnose Endometriose. Ja.
Mhm.
Dass Frauen viele, viele Jahre undiagnostiziert bleiben und einfach sich zufrieden geben und obwohl ihr Körper ihnen etwas anderes sagt, aber das Umfeld es einfach nicht akzeptiert und man ist ja auch damit groß geworden, typischerweise. Mhm. Ne? Es wird zwar im Lauf des Frauenlebens typischerweise mehr, aber wenn man Endometriose-Patientin letztendlich befragt, dann werden sie eigentlich sagen, ja, das habe ich eigentlich schon seit Beginn meiner Regel oder ziemlich schon als junge Frau bekommen. Manchmal war auch schon die Mutter mit Regelbeschwerden betroffen und es hat ja auch durchaus da eine Komponente, dass man eine Veranlagung erben kann. Und das ist das eine, diese unheimliche Häufigkeit, ja, jede zehnte Frau, selbst wenn man es konservativ schätzt, und auch diese Diskrepanz zu dem, was an Forschungsgeldern dafür aufgewandt wird oder was wirklich Frauen dann an Akzeptanz entgegengebracht wird, da muss einfach mehr Verständlichkeit, Verständnis und mehr Öffentlichkeit hergestellt werden, denke ich. Und es ist sehr wichtig, auch für Ärzte und Ärztinnen, ihren Frauen, die sie betreuen, die sie langfristig betreuen, auch zuzuhören, auch mal zu fragen. Ja, weil oft kommen sie ja nicht in dem Moment, wenn es ihnen schlecht geht. Dann liegen sie vielleicht zu Hause auf dem Sofa, können gar nicht arbeiten gehen, womöglich, und reden gar nicht drüber und sitzen dann lächelnd vor einem und sagen, ja, ich habe neulich wieder starke Schmerzen gehabt, weil sie in dem Moment natürlich gerade wieder keine Regel haben. Das ist ja auch oft einfach bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen so, ja, in dem eine Frau geht ja eher selten mit voller Regelblutung dann hin, weil man einfach nicht gut untersuchen kann. Ne? Mhm. Das ist nicht der Regelfall. Und diese Situation, da muss einfach mehr drüber geredet werden. Und deine Geschichte ist exemplarisch für viele Patientinnen, Die ich bei mir in der Praxis einfach habe. Und
ich habe auch noch eine Zahl recherchiert. Tatsächlich ist der Median, wo die Diagnose gestellt wird, liegt bei 40 Jahren. So, und die meisten haben dann also wirklich Jahrzehnte schon Probleme. Dann habe ich noch eine Zahl, nämlich tatsächlich auch die Dauer, das hast du ja gerade gesagt, bis zur Diagnosestellung im Durchschnitt 10 Jahre. Ja, und innerhalb dieser Zeit sind 50% der betroffenen Frauen bei mindestens 5 oder mehr Ärzten gewesen aus Verzweiflung und wurden nicht ernst genommen. Das sagt die Statistik. Ja. Und du hast auch was Wichtiges gesagt, Marius. Dann guck mal, wenn ich zu meiner Gynäkologin gehe, die halte ich für extremst fähig, aber wir sprechen nett, machen noch einen Witz, es wird gelacht, das ist eher positiv. Wie soll ich dann die Stärke? Ja, haben Sie Probleme? Ja, sehr stark. Naja, ist auch normal. Ich finde es auch seitens der Ärzte schwierig dann zu differenzieren, was ist dann stark normal und was ist stark außerhalb der Norm. Und das kann man, und das lernen wir Psychologen, wir erfragen sowas und viele Ärzte, also ich wurde nie gefragt, Jahrzehnte nicht. Und da finde ich, sollte man Ärzte und gerade Gynäkologen auch sensibilisieren, das skalieren. Das machen ja mittlerweile viele Ärzte, die mit Schmerzpatienten arbeiten. Aber das wurde da nicht gemacht auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hoch ist der Schmerz? Hätte ich gesagt 10 und plus am besten. Dann weiß man doch eigentlich als Arzt, okay, alles über einer 8, dann mache ich mal weitergehend Diagnostik. Könnte ja eine Endometriose sein, zum einen. Und zum anderen, in der Psychologie ist es so, dass oft viele Komorbiditäten da sind oder auch viele Grauzonen, so sage ich es jetzt mal, vorhanden sind. Und da haben wir auch gelernt, zu fragen einfach, also sich selbst zu hinterfragen, der Patient, der vor mir sitzt, besteht da in klinisch relevantem Ausmaß Leid und Beeinträchtigung. Ganz und genau. Wenn die Antwort ja ist, dann ist es erstmal ganz egal, welche Diagnose dahinter steht. Dann ist aber eins klar, diese Person braucht Hilfe und es handelt sich um eine Pathologie. Ja. Und wäre mir diese Frage gestellt worden von meiner Gynäkologin, schon als junges Mädchen, dann hätte ich ganz klar geantwortet, ja, klares Ja, weil ich das ganz klar gespürt habe. Also ich kann das sehr klar differenzieren. Ich meine, klar, es kommen auch viele Patienten zu dir und zu uns in die Praxis, die nicht so differenziert sind, das kann ich mir schon vorstellen. dass es in der gynäkologischen Praxis ähnlich ist und viele meinen dann ja gleich, jeder hat Burnout, jeder hat Endometriose, jeder hat ADHS, sind auch Modeerscheinungen teilweise und viele bilden sich auch vielleicht was ein, das mag schon sein, aber da mal hinzuhören, gerade Patienten und Patientinnen, die man lange kennt, Jahrzehnte kennt, die immer das Gleiche berichten, da vielleicht einmal die Frage zu stellen, okay, haben Sie subjektiv den Eindruck, dass es ein normales Maß überschreitet, dass es nicht mehr stark ist, sondern einfach das Normale für Sie subjektiv überschreitet, dann hat man doch schon einen Anhaltspunkt und bekommt eine gute Rückmeldung vom Patienten. Welche Erfahrungen hast du da gemacht, Marius?
Ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil eigentlich ist das ja nur eine Einstiegsfrage. Ich will mal sagen, ein kurzes Screening, das kostet eigentlich den Arzt oder die Ärztin auch gar keine Zeit. Aber wenn dann ein Ja kommt, ja, ich fühle mich sehr relevant eingeschränkt, dann kann man natürlich einsteigen und sagen, kannst du noch Sport machen, tut es beim Liebesspiel weh, kannst du, wo hast du die Schmerzen, wie würdest du die skalieren, wie lange hast du das schon und so weiter. Dann fängt man an zu gucken, kann ich da was tun, sollte ich was tun, welche Diagnostik braucht die Frau vor mir. Das ist das eine, und das andere ist auch, Schmerz ist immer etwas Subjektives, das entsteht im Gehirn und ist für den einen vielleicht mehr, für den anderen weniger.
Ich sage da gleich noch, ne, was zu, das
aber, kann spannend. Aber die Relevanz, was bedeutet das für den Menschen, der das empfindet, ist doch wichtig. Und ich arbeite ja ganzheitlich und für mich gehört die Zyklusanamnese einfach. Das ist ein Lebenszeichen, ein Vitalzeichen für mich bei der Frau. Ja? Wenn dort etwas nicht stimmt, dann stimmt etwas auf hormoneller Ebene nicht oder auch bei der Lebensweise oder auch bei der Ernährung, bei den Mikronährstoffen nicht, dann stimmt etwas nicht. Das ist genauso wichtig wie Atmen oder wie der Herzschlag, ja, wie der Blutdruck. Und die genaue Anamnese ist dann wirklich wichtig, wenn man da einsteigt, kostet das auch Zeit. Man muss auch sagen, das ist leider ganz traurig in der Schulmedizin, heute in der Kassenmedizin, nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin kann sich die Zeit nehmen. Das ist einfach ein anderes Thema, was wir nicht heute besprechen müssen und was auch, glaube ich, nicht in den Podcast primär gehört. Aber wenn du wirklich gute oder hervorragende ärztliche Behandlungen, Diagnostik möchtest, dann ist es ein Glücksfall, wenn du das im System bekommst, weil gute Arbeit braucht mehr Aufwand, kostet auch mal was, kostet auch mehr Zeit, aber es ist es auch wert, wenn ich eine Lösung brauche und wenn ich nicht weiterkomme. Und das für sich in Anspruch zu nehmen oder auch zu merken, wenn es mir nicht gut geht und ich ein Problem immer wieder habe und ich merke, man versteht mich nicht oder hört mich nicht, mit dem ich fühle mich nicht gesehen, dann ist immer die Frage, was ist eigentlich der Grund und wer kann mir helfen, den herauszufinden.
Genau, und da sind wir ja auch an dem Punkt, wo ich damals stand, ne? Weil da haben wir orthomolekularmedizinisch erst noch gar nicht angefangen. Der erste Weg ging tatsächlich zur Gynäkologin und da ist es ja immer so, die Aussage war, okay, Verdacht auf Endometriose. Und auch nur, weil ich gesagt habe, mein Mann ist Arzt und der hat gesagt, das ist nicht normal, es muss gehandelt werden. Erst dann, also ich musste schon sehr deutlich werden, obwohl ich so eine super nette Gynäkologin habe, die ich wirklich für fähig halte. Und sie sagt, ja, dann muss eine Bauchspiegelung durchgeführt werden, denn die Diagnose kann nur gestellt werden, wenn man diese Endometrioseherde findet. Und die werden dann auch entfernt, das heißt, die Bauchspiegelung dient nicht nur zur Diagnose, sondern ein Stück weit auch zur Behandlung, aber nicht alleine zur Behandlung. Es wird dann auch natürlich mit Medikamenten, also Schmerzmittel und eben mit hormonell auch behandelt, ganz klar. Und damit bin ich dann aus der Praxis raus und sollte dann operiert werden. Und das das wollte ich nicht. Also ich habe auch gedacht, nee, diese Herde wachsen ja immer wieder nach und es kommen neue Herde. Also viele Patientinnen werden dann alle paar Jahre operiert. Dann wurde mir noch gesagt, naja, dann nehmen wir alles raus. Ich denke, ach du lieber Himmel. Und dann kam der Moment, da hast du gesagt, Marius, Mensch, warte doch noch ab, weil die Schulmedizin hat absolut ihre Berechtigung. Übrigens habe ich gelesen, das will ich gerade einfließen lassen, was du sagtest, ja. Endometriose, das ist für viele Gynäkologen ein Problem. Die können das, diesen Aufwand gar nicht richtig abrechnen. Also die machen bei Endometriose-Patientinnen oft sogar ein Minus in der Kasse. Also das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist ein anderes Thema. Wie ging es für mich weiter? Ich bin da raus, sollte operiert werden, richtig toll, Hormontherapie und mit allem drum und dran. Und ich habe nur gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und habe mich selber auch informiert, weil ich habe mich gefragt, was kann ich denn tun, um die Situation positiv zu beeinflussen? Ja? Und als allererstes habe ich meine Ernährung umgestellt. Umgestellt auf eine anti-entzündliche Ernährung. Und das hat mir direkt schon Linderung verschafft. Aber wenig, ein bisschen aber. Und zeitgleich hast du, wie gesagt, warte noch. Ich werde orthomolekularmedizinisch das mal anbehandeln. Wir schauen mal und ich will das mal jetzt vorwegnehmen. Du sagst gleich, erzähl mal gleich, was du gemacht hast, Marius, aber ich will nur sagen, von dem Punkt, wo du gesagt hast, ich will das mal orthomolekularmedizinisch, also mit Vitalstoffmedizin anbehandeln, dem Körper einfach, den Körper unterstützen, dass er sich selber helfen kann. Und von dem Zeitpunkt an hat es exakt 4 Wochen gebraucht und ich war schmerzfrei. Ich habe nichts mehr gehabt, als hätte ich gar nichts. Als hätte ich nie was gehabt. Und vielleicht, was ich vorwegnehmen möchte auch, jetzt könnte man sagen, naja, dann war es ja keine Endometriose, du hast ja die OP dann damals nicht gemacht, ist richtig. Aber ich bin jetzt vor wenigen Wochen operiert worden, weil ich eine Hernie hatte, einen Bruch. Und der ist operiert worden. Und da hieß es anschließend, wir haben da Zellen gefunden, die da nicht hingehören. Haben wir mal eingeschickt und dann war es Endometriose. Also mir ist Endometriose dann entfernt worden. Aber damals haben wir gesagt, oder vielmehr du hast gesagt, Marius, weißt du was, bevor du da operiert wirst, ich tu mal so, als ob du schon die Diagnose hättest und behandle das mal. Und also 4 Wochen später, ich habe Sport getrieben, als hätte ich nie was gehabt. Und das, wo ich wirklich vorher Ängste, ich habe richtig Panik gehabt vorher schon, ne? Wo ich dachte, mein Gott, in 2 Wochen geht das Ganze schon wieder los. Was hast du gemacht, Marius? Erzähl mal, wie das abgelaufen ist.
Also als erstes mal ein Disclaimer, sage ich mal so. Ich bin Schulmediziner und bin das auch sehr fundiert und ich halte das für wirklich sehr, sehr wichtig. Wir können froh sein, dass wir heute dieses Level an Schulmedizin haben und im medizinischen Bereich hat man inzwischen so viel Grundlagenwissen, aber auch was darüber hinausgeht, was einfach nicht genutzt wird und das betrifft auch die biochemischen Grundfunktionen von unseren Körperzellen. Wie funktioniert eigentlich unser Körper, dass alles glatt läuft, dass er alles hat? Und das mal vorausgeschickt. Ich bin also kein Wunderheiler, aber wenn man sich fragt, warum macht ein Körper das, dann kann ich euch nur eins sagen, dann kann ich dir, liebe Zuhörerin, nur eins sagen, dein Körper macht nie etwas einfach so. Es hat alles einen Grund, wenn Symptome kommen. Und wenn man so denkt und sagt, wo finde ich denn jetzt den Grund und suche danach und messe und das sind ganz andere Laborwerte und andere Untersuchungen und auch viel mehr Zeit in der Anamnese. Ja, mein Anamnesebogen ist 15 Seiten lang. Wann hast du das bei deinem Arzt mal bekommen? Und warum mache ich das? Weil ich es wissen muss, damit ich verstehen kann, was ist individuell der Weg der Lösung. Und also nochmal, Disclaimer, Schulmedizin ist wichtig. Ich bin kein Wunderheiler, aber trotzdem hat es Wunder gewirkt.
Ja.
Ja, du hast Sport gemacht und du hast das Jahrzehnte nicht machen können. Du bist teilweise nicht arbeitsfähig gewesen und so geht es auch vielen anderen Patientinnen. Ja, jeden Monat einen Krankenschein, weil es einfach nicht geht. Nicht, weil man zu faul ist oder es gerade ein bisschen ungemütlich wird, ja, sondern weil es nicht geht. Mhm. Und es gibt natürlich verschiedene Schweregrade, ja, aber die Frage ist doch, was braucht es, damit es ein bisschen besser wird vielleicht auch? Was kann man zusätzlich tun? Oder so wie bei dir, du kamst mit der Krankenhauseinweisung und hast gesagt, ich will das gar nicht eigentlich, einfach mal eben so in den Bauch reingucken. Und ich habe dir ja auch gesagt, doch, das muss sein. Wir müssen nachgucken, das ist nicht normal mit den Schmerzen, aber es geht dir jetzt gerade wieder gut und du hast es nur beim Zyklus. Also lass uns doch einfach so tun, als sei es das und wir probieren es und sonst machst du das. Versprich es mir, dass du es dann machst. Und das war so und das vorausgeschickt haben wir das probiert. Und wenn du vor einer ähnlichen Situation stehst, dann ist es sehr wichtig, auch das Gefühl zu haben, deine Gynäkologin, dein Gynäkologe hat dir wirklich zugehört, hat dich wirklich intensiv befragt und hat dir vorgeschlagen, was er machen kann. Und dann solltest du vielleicht auch nochmal, wenn du merkst, dass dort nicht ganzheitlicher gedacht wird und ursächlicher, vielleicht auch den Mut haben, nochmal jemand oder jemanden um Begleitung oder Hilfe, Diagnostik zu fragen. Das können auch erfahrene Heilpraktiker sein, ja, wenn die wirklich in dem Bereich ausgebildet sind, oder eben ein Arzt, Ärztin für funktionelle Medizin, die dann weiter schauen können. Vielleicht, also was habe ich nun getan? Genau. Du denkst, ich schweife ab, aber ja, das ist sehr wichtig, das einmal klarzustellen, damit ich nicht einen Shitstorm von wirklich begeisterten und gründlichen Schulmedizinern über mich ergehen lassen muss, die alle sagen, du hast überhaupt keine Ahnung. Doch,
nein, wir wollen das Spektrum
super
erweitern.
Schulmediziner, ja? Und es geht viel mehr, wenn du wirkliche Gesundheit willst und bessere Körperfunktion. Es geht so viel mehr und das ist eine ganz tolle Nachricht. Also, was hast du bekommen? Eines der wichtigsten Dinge waren Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren regulieren zusammen mit Omega-6-Fettsäuren. Also man kann Fisch oder Algenöl sagen, ne, im Volksmund, das ist das ja, unseren Entzündungsbodenstoffwechsel. Und diese versprengten Gebärmutterschleimhautzellen, die machen richtig Ärger mit Entzündung und reagieren dort drauf. Die sind auch sehr hormonsensibel. Es ist wichtig zu verstehen, dass das einer der zentralsten Mechanismen dafür ist, dass Schmerzbotenstoffe entstehen, dann auch, dass Müdigkeit, Erschöpfung entsteht und noch viele Dinge mehr, die damit zusammen im Zusammenhang stehen. Aber dieses Krankheitsgefühl, was du hast, hat im Wesentlichen mit Entzündungen, mit Hormonen und mit dem Immunsystem zu tun. Und in dieser Gemengelage ist natürlich alles, du hast schon die entzündungshemmende, antientzündliche Kost ernährt, sehr wichtig, aber wir können im Körper auch, wir können das messen, wie der Status an diesen Fettsäuren ist, und wir können die einsetzen zur Entzündungshemmung. Und diese Fettsäuren sind teilweise stärker entzündungshemmend oder in Studien ähnlich wie zum Beispiel Ibuprofen als ein bekanntes entzündungshemmendes Schmerzmittel. Ja. Nur, dass unser Körper natürlich niemals einen Ibuprofenmangel hätte, aber einen Fettsäurenmangel. 90% der Bevölkerung haben das nämlich. Also das war Punkt 1. Du hast von mir Algenöl bekommen. Fischöl hätte man auch nehmen können. Du hast von mir Vitamin D bekommen. Wir haben das sogar auch alles gemessen und messen das auch regelmäßig, weil das ist noch viel schlauer als einfach raten und es nur nehmen. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Also du hast Vitamin D bekommen und bekommst das auch recht hochdosiert, nicht überdosiert, aber du bekommst es wirklich hochdosiert, dass du im Normalbereich einfach im Optimalbereich bist, denn normal bedeutet noch lange nicht optimal. Warum macht man das? Weil Vitamin D reguliert Gene. Vitamin D reguliert unser Immunsystem ganz zentral und kann eine große, große Hilfe auch sein. Du hast auch B-Vitamine bekommen, eine Mischung. Und du hast auch etwas gegen oxidativen Stress noch bekommen, N-Acetylcystein zum Beispiel. Und viele weitere Dinge, weil eigentlich sind wir im Grunde unseres Herzens wie soll man sagen, Biohacker, würde man heute sagen.
Und liebe Zuhörerin, ich möchte hier jetzt ein Geheimnis verraten. Ich werde laufend mit umfangreichen Blutentnahmen gequält und bekomme Mikronährstoffe in einem Ausmaß, dass es eine ganze Mahlzeit ersetzen könnte.
Nein, nicht ganz, aber man könnte es.
Nein, aber ich will nur aufzeigen, wie umfangreich das Ganze ist. Wir haben ja mit der Lifestyle-Analyse zum Beispiel auch Europas umfangreichste Blutanalyse. Das braucht jetzt, das macht natürlich immer Sinn, aber bei Endometriose, wer sagt, ich will nur mal so ein bisschen checken und erstmal eine Verbesserung, da braucht es ja auch nicht ganz so umfangreich. Ja. Da gibt es ja Möglichkeiten, auch im kleineren Ausmaß was zu machen, aber tatsächlich war es für mich ein Gamechanger. Du hast gemessen, du hast Defizite erkannt, du hast aufgefüllt und vor allem normal ist auch noch nicht optimal. Du hast es sogar vom Defizit übernormal in einen Optimalbereich gebracht. Und das war für mich der Gamechanger, das muss ich ehrlich sagen. Und im Moment ist es jetzt seit Jahren beschwerdefrei, seit Jahren. Und ich habe keine OP gebraucht, keine Hormontherapie, gar nichts. Ich kann beschwerdefrei damit leben. Jetzt nach ein paar Jahren, also jetzt die letzte Zeit, habe ich ein, zwei Mal gemerkt, so, oh, da könnte ein bisschen was kommen. Also wirklich, wir sprechen hier wirklich von nicht relevanten Dingen, ja. Und da hast du gesagt, Mensch, schärfen wir noch mal ein bisschen nach. Wir haben jetzt auch noch mal wieder eine große Analyse bei mir durchgeführt, bisschen nachgeschärft, Thema erledigt. Also das war für mich ein Gamechanger und wie du schon sagst, Marius, ich bin auch offen für schulmedizinische Verfahren und ja, ich hätte mich da auch operieren lassen, ja, ich hätte auch eine Hormontherapie gemacht, ist alles kein Thema, aber eben nur dann, wenn es das braucht und wenn ich vorher, wie sagst du immer so schön, Mutter Natur in ihr Lehrbuch schauen kann und von Mutter Natur mich bedienen kann und mir dadurch so viel Gutes tun kann.
Ich muss ja kichern, ja? So ein Poet bin ich auch nicht.
Okay, Lockdown für mich.
Aber ich sag mal so, es ist doch arg kurz gedacht, wenn man denkt, ich schneide mal den Bauch auf,
genau.
Operiere dann per Herde weg. Ja, das ist doch sehr mechanistisch gedacht. Und man muss das tun, wenn die Herde dort sehr groß sind und den Darm verkleben und so weiter. Ja klar, unbedingt. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Das ist wirklich wichtig, nicht einfach zu sagen, nee, ich mache das nicht. Die Frage ist doch, was ist der smarteste Weg, der intelligenteste Weg, der sanfteste Weg, einfach unsere Gesundheit so gut wie möglich zu halten.
So und auch so natürlich wie möglich fit und gesund zu bleiben und manchmal auch einfach dem Körper ein bisschen Starthilfe zu geben. Und da möchte ich jetzt gerade switchen in diese Starthilfe. Braucht es ja nicht nur im körperlichen Bereich, wo du mir geholfen hast, sondern tatsächlich auch im Bereich der Psyche. Wir haben ja schon über Ernährung gesprochen, wichtiger Punkt, antientzündlich. Marius hat ja auch gerade erzählt, woher kommen diese ganzen Beschwerden durch hohe Entzündungsbotenstoffe, die dann ausgeschüttet werden. Und wenn wir hier zum Thema Endometriose, es ist mir wichtig, das auch zu erwähnen, wenn wir sagen, wir arbeiten ursächlich, dann eher ursächlich an der Symptomatik auch, weil die Ursache für Endometriose selbst, die ist ja noch gar nicht wirklich erforscht, richtig. Das weiß man noch nicht, aber ursächlich, woher kommen die Schmerzen und nicht, ich gebe einfach nur ein Schmerzmittel und schalte es aus oder ich schalte den gesamten Zyklus hormonell aus, sondern einfach, was verursacht eigentlich diese Symptome? Und das ist diese Proinflammation, wie man so schön sagt. Und tatsächlich hat man eben auch gefunden, dass Frauen mit Endometriose ein deutlich erhöhtes Risiko haben für psychische Erkrankungen. Und auch da habe ich dir mal Zahlen mitgebracht. Ich war geschockt und du auch. Du warst wirklich geschockt, als ich dir die im Vorfeld nannte. Für Angsterkrankungen ein erhöhtes Risiko um 161%. Ja, du hörst richtig. Es kommt noch mehr. Für Depressionen. Frauen mit Endometriose haben ein erhöhtes Risiko, an einer Depression zu erkranken, um 261%. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Und auch an einer Essstörung zu erkranken, ein erhöhtes Risiko um 194%. Also Wie gesagt, ich finde das Thema relevant, nicht nur auf psychischer Ebene, sondern generell relevant, auch wenn man guckt, dass Endometriose nach Myom die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung ist und dann wird es noch so totgeschwiegen. Aber gut, mich wundert es als Psychologin und auch aus eigener Erfahrung heraus nicht, das zu sehen, denn es erklärt sich im Grunde recht einfach und aus vielen Dingen heraus, denn ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, dass ich so mit Schmerzen belastet war, dass ich schon Angst hatte vor dem nächsten Zyklus. Ich habe wirklich Angst bekommen. Ich habe teilweise wenige Tage vorher richtig Panik gehabt schon. Und ich habe dir gesagt, stell den Wecker aus.
Sorry.
Also, ich habe wenige Tage vorher schon immer richtig dann Panik gehabt, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin. Und wenn man dann Jahre, Jahrzehnte damit zu tun hat und vielleicht etwas, sensibler auf sowas reagiert, das kann sich schon ausweiten und nicht nur auf die Endometriose dann beziehen oder auf die Zyklusbeschwerden, sondern das kann sich ausweiten, generalisieren. Ja, so entsteht auch ein Schmerzgedächtnis. Genauso bei Depressionen, denn was passiert, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Schmerzen hast? Wie reagierst du, wie fühlst du dich dann? Wir sprechen jetzt von Emotionen auch, ja? Wenn du Schmerzen hast, wenn du fertig bist, wenn du wirklich nicht mehr kannst, bist du dann glücklich? Hast du ein Gefühl, unbeschwert zu sein? Nein, sicher nicht. Es fühlt sich schlecht an. Du hast unangenehme, viele sagen negative Emotionen. Für mich sind aber alle Emotionen in dem Sinne positiv, weil sie natürlich auch eine Funktion haben. Ich unterscheide immer unangenehme Emotionen und angenehme. Es fühlt sich eben unangenehm an. Du hast schlechte Laune vielleicht, du bist traurig, dir geht es einfach nicht gut, die Stimmung ist gedrückt. Ja, und das verselbstständigt sich nämlich auch, weil wenn du Schmerzen hast, wenn du eine gedrückte Stimmung hast, du wirst definitiv nicht glücklich und unbeschwert deinen Alltag meistern, sondern dann kommt das sogenannte Sickness Behavior, tritt auf. Das bedeutet, du legst dich aufs Sofa, ziehst dir die Decke über den Kopf, willst nichts mehr sehen, sagst Termine ab und so weiter. Also das ist einfach eine Folge dessen und verselbstständigt sich. Und wenn du das immer wieder hast, alle paar Wochen hast oder auch zwischendurch, manche Frauen haben permanent Probleme, manche haben auch dadurch eine Kinderlosigkeit, können keine Kinder bekommen und so weiter, das ist eine Belastung, ja, und das macht was mit dir auch nachhaltig und dadurch können natürlich Ängste, Depressionen und so weiter die Risiken deutlich steigen. Dann hast du vielleicht noch genetisch eine Prädisposition, eine Prägung, familiär meine ich damit, ja, oder eben auch noch andere belastende Umstände, die zusätzlich im Leben entstanden sind und zack, bist du in einer Depression drin. Ja, und das ist schon ein relevantes Thema. Und was auch hinzukommt, ist eben, dass du selber oftmals gar nicht so das Gefühl für dich hast. Also ich sehe das, ich habe es selber für mich nicht gehabt und ich sehe es bei vielen Frauen, weil du dein Leben lang gesagt bekommst, Schmerzen sind normal, stell dich nicht so an. Also mir ist es so ergangen und ich habe immer gedacht, naja, ich darf mich ja nicht gehen lassen und das ist normal, es steht mir nicht zu, jetzt irgendwie, dass es mir nicht gut geht. Man versucht noch, das zu überspielen. Und mittlerweile, ich bin froh, dass ich diese Diagnose habe, weil mittlerweile kann ich sagen, nein, es ist nicht normal und es ist okay, wenn es mir nicht gut geht. Mir geht es ja zum Glück gut, aber jetzt
durch die Kenntnis kannst du einfach fürsorglich und achtsam auch mit dir umgehen, wenn du merkst, es geht nicht so.
Genau.
Du bist einfach eine starke und mutige Frau, sage ich jetzt mal so, ne, die mit Fallschirm aus dem Flugzeug springt und all solche Dinge. Also ein Kind von Traurigkeit bist du nicht. Und trotzdem kann das alle Frauen betreffen, ne? Starke wie wie schwache. Und ich denke, das ist so wichtig, wie ich auch eingangs schon sagte, dass dort mehr Bewusstsein entsteht und auch mehr Selbstfürsorge entsteht.
Ja, und vor allem macht es auch nachhaltig was mit den Frauen, weil viele haben schon als junge Frauen, schon im jugendlichen Alter diese Problematik. Und da wird einem schon gesagt, das, was du wahrnimmst, das passt nicht. Deine Wahrnehmung ist falsch. Jetzt übertreib mal nicht. Was macht das denn mit dir? Du weißt, du lernst eigentlich von jugendlicher Zeit an, sage ich mal, lernst du, das, was ich empfinde, ist nicht richtig. Ich kann mich nicht auf mein eigenes Empfinden verlassen, weil das ist ja falsch. Das steht mir alles nicht zu. Und das nimmt dir auch Selbstbewusstsein, Selbstwert hätte ich fast gesagt, aber Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein, wird dir abgesprochen von der Gesellschaft. Und wie willst du dann zu dir stehen? Wie willst du dann für dich ein gesundes Körpergefühl entwickeln und wirklich reinspüren, was brauche ich, wie geht es mir gerade? Es führt eher bei den meisten zu einer Verunsicherung in dem Sinne, als dass sie sagen, ich bin wehleidig, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen, ich soll mich ja nicht so anstellen. Und das ist eigentlich schade. Und da möchte ich wirklich ein Bewusstsein schaffen für alle Frauen, die vielleicht keine Diagnose haben, aber die sagen, ich habe richtig Probleme, ich habe richtig Schmerzen, lass dir da nichts einreden, steh dazu und vor allem schau, dass diagnostiziert wird, schau dahinter und quäl dich nicht Jahre oder sogar Jahrzehnte mit Schmerzen, mit Beschwerden. Das nimmt dir Lebensqualität und da sind wir wieder bei dem Thema erfolgreich, glücklich, frei. Das bist du nicht, wenn du eine so starke Beeinträchtigung an Lebensqualität hast. Eine Freundin von mir, mit der habe ich neulich telefoniert, die hat mir auch erzählt, ich habe ihr davon erzählt und sie sagt, Tessie, du, ich glaube, ich habe das auch gehabt, sie hat die Wechseljahre durch, ich glaube, ich habe auch Endometriose gehabt. Und sie hat mir erzählt, sagt sie, als sie ihre Kinder bekommen hat, während der Geburt, sagt sie, das heißt immer, werden so unheimliche Schmerzen, sagt sie, ich habe mich gewundert, ich habe dann die Hebamme mal gefragt, wann kommt das denn, diese starken Schmerzen? Die Hebamme sagt, ja, mehr kann es jetzt nicht werden, das ist es, das ist die Geburt. Und meine Freundin hat gesagt, also da muss ich sagen, zyklusbedingt habe ich da aber mehr Beschwerden. Also, und das wird ganz häufig beschrieben als Phänomen. Und was auch beschrieben wird, dass Frauen mit Endometriose ein deutlich erhöhtes Schmerzempfinden haben. Und auch da können diese Schmerzen chronisch werden. Und das ist auch kein Wunder, denn psychologisch gesehen, wird auch Schmerz im Gehirn gelernt. Also Dinge, die wir wiederholen, das ist wie Vokabeln lernen. Du willst eine neue Sprache sprechen, dann lernst du die Vokabeln, die hast du einmal wiederholt, da sind die weg. Zweimal wiederholt, ist auch weg. Wenn du die 5-mal, 10-mal, 20-mal, du weißt sie auswendig und wiederholst noch öfter und noch öfter, das hat sich so eingebrannt, das wirst du nie wieder vergessen, manche Dinge. Und so musst du dir das vorstellen, jetzt ganz einfach runtergebrochen, funktioniert unser Schmerzgedächtnis auch. Das ist wie so ein Trampelpfad, der hat sich richtig eingetreten, ja, bildlich gesprochen. Also ich will es ganz einfach halten, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Gehirnarealen und so ankomme. Aber das sind sogenannte Netzwerke, die sich dann verstärken. Also das wird so stark vom Gedächtnis, vom Gehirn gelernt und auch der Schmerz wird im limbischen System mit Emotionen verbunden. Ja? Und dann, und wenn du unangenehme Emotionen hast, wenn Schmerz tut schon weh, macht Stress, übrigens führt auch wieder zu Proinflammation. Wenn du Schmerzen hast, hast du Stress, schüttet Entzündungsbotenstoffe aus. Genauso auch bei unangenehmen Emotionen, dann hast du vielleicht Angst, hast Unwohlsein, bist traurig. Oft ist es ja auch so, dass man gar nicht die eine Emotion in dem Moment benennen kann, sondern es ist ein ganzer Emotionscocktail, ja, weil du dich einfach, da kommen ja verschiedene Dinge beieinander. Ja, es macht dich vielleicht noch traurig, dass du gerade noch eine Verabredung abgesagt hast und. Also es kommen viele Dinge beieinander. Und gerade diese Emotionen, die sich nicht gut anfühlen, die haben tatsächlich auch wieder die Eigenschaft, Entzündungsbotenstoffe auszuschütten. Die schwächen aber auch das Immunsystem. Deswegen spreche ich auch von der Psyche, von Leichtigkeit, von gut drauf sein und auch davon, ganzheitlich an die Sache ranzugehen, dass man den Körper auf der einen Seite unterstützt, ja, dass einfach dieses Ausmaß an Schmerz geringer wird und auf der anderen Seite, dass angenehme Emotionen wieder Platz haben. Und das haben sie auch nur, wenn du gerade keinen Schmerz hast oder wenig Schmerz, wo du sagst, das tut zwar weh, aber ich kann immer noch lachen und gut drauf sein und Lebensqualität haben. Das ist einfach wichtig dabei. Und das eben so zu leben, zu etablieren, auch emotional Psychohygiene zu etablieren, auch Stressmanagement, so wichtig bei Endometriose, denn Stress hat auch wieder die gleiche Funktion. Stress, da bist du nicht entspannt, da hast du keine Leichtigkeit, da lachst du vielleicht nicht. Bei Stress hast du die gleiche Funktion auch wieder dahinter, dass einfach vermehrt Proinflammation, also vermehrt Entzündungsbotenstoffe im Körper ausgeschüttet werden. Das Ganze verstärkt auch die Endometriose-Symptomatik. Also das heißt, auch Stressmanagement ist sehr wichtig, wo ich mittlerweile auch ganz anders mit mir umgehe. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Und zum Abschluss des heutigen Podcasts, der ja nun doch länger geworden ist, und du wirst auch gleich noch was sagen, Marius, aber was ich dir mitgeben möchte, für mich, mein Game Changer, war es einfach eben die Vitalstoffmedizin, die Ernährung anzupassen, Stressmanagement und auch wirklich Psychohygiene, ein positives Umfeld zu schaffen, gut mit sich umzugehen und vor allem Selbstbewusstsein zu haben, sich selber auf sich selber zu hören. Du spürst das schon ganz richtig. Und wenn Dinge sich für dich richtig anfühlen oder falsch anfühlen, dann hat das seine Berechtigung und dann darf man absolut dafür einstehen und sollte sich nicht von der Gesellschaft oder irgendwelchen anderen Menschen ganz andere Dinge einreden lassen. Und das ist mir einfach wichtig, was ich da mit dir heute mitgeben möchte und auch ein Bewusstsein schaffen möchte, um wirklich vielen Frauen möglichst viel Leid zu ersparen oder zu verkürzen. Und ja, Marius, jetzt warst du heute zu Gast und hast so wenig gesprochen, aber es war ja auch meine Geschichte irgendwie. Normal ist es ja, ja, beim Interview, dass der Gast viel spricht. Das wird auch künftig mal sein, dass du Themen mitbringst. Aber es war ja auch meine Geschichte und das war für mich auch eine sehr emotionale Sache, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen lag. Und ja, trotzdem möchte ich dir auch das letzte Wort überreichen, überlassen. Und ja, Marius, bitte.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dich unterstützen durfte, dabei deine Geschichte zu teilen, weil ich auch einfach sehe, wie wichtig es für dich war und weil es auch einfach exemplarisch für so viele Frauen da draußen ist. Oder auch für, es könnte ja auch eine andere Erkrankung sein. Also es ist doch immer die Frage, was machen wir aus unserem Leben, dass es so rund und gut wie möglich wird und wie können wir positiv und lösungsorientiert einfach unseren Weg finden und einfach das Beste, was für uns jetzt geht, mit unserem Körper und mit unserer Lebenssituation machen. Und das ist eigentlich was mich antreibt, auch Menschen zu begleiten, ja, nicht nur über Krankheiten zu reden, sondern auch, ja, mit ihnen zusammen eine Lösung zu finden. Und das tun wir auch zusammen im gesundheitlichen Bereich, du und ich, du als Psychologin, ich als Arzt mit großer Freude. Und natürlich spiegelt das auch eben tatsächlich ein bisschen den persönlichen Bezug wider, den wir auch mit Herausforderungen im Leben hatten. Und was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, nimm dich selber ernst und versetz dich auch in eine Lage in deinem Leben, dass du handlungsfähig bist, dass du das Steuer in der Hand hast, die Fäden in der Hand, auch zum Thema Schmerz, mit dem du eben geschlossen hast, ja, einfach dem Kernsymptom eben der Endometriose. Da ist es auch einfach wichtig, das Gefühl zu haben, ja, ich habe das. Es ist eine chronische Erkrankung, aber ich habe irgendwie einen super Weg für mich da mitgefunden, damit zu leben Und wenn das nicht klappt, werde ich die nächste Lösung suchen. Ja, einfach dieses Gefühl, ich habe die Lage unter Kontrolle, ich kann das kontrollieren, weil dann fühlt man sich auch nicht mehr so machtlos und ausgeliefert und nicht akzeptiert, nicht gesehen. Also verschafft ihr Gehör bei Ärzten und Ärztinnen. Es gibt total viele tolle und bemühte ärztliche Kolleginnen und Kollegen da draußen. Und verschafft dir die beste Versorgung, die du kriegen kannst, die dir wirklich weiterhilft, wo du selber merkst, ja, das hilft mir jetzt und ich werde ernst genommen. Lass dich nicht abspeisen. Das Thema Endometriose ist jetzt exemplarisch für auch andere Erkrankungen. Endometriose ist super behandelbar, ist meine Erfahrung im Alltag, auch in meiner Praxis. Es ist halt in dem Sinne nicht heilbar, man weiß noch vieles nicht. Man darf als Ausblick auch erwarten, dass und auch hoffen, ich hoffe, dass für einfach alle Frauen in dieser Welt, dass dort mehr Forschungsaugenmerk drauf gerichtet wird und man nicht einfach nur sagt, dann nimm doch die Pille, ja, und unterdrück deine Hormone sozusagen. Das kann auch nötig sein oder funktionieren. Ja, am Ende lass es dir gut gehen und jede kleine Verbesserung zählt auf jeden Fall und der Weg in die richtige Richtung steht für dich ein.
Ja, und zumal Endometriose gilt noch immer als nicht heilbar, aber steht dann die Frage im Raum, was mache ich daraus? Lebe ich mit Lebensqualität und finde einen gesunden Weg, dass es für mich keinerlei Beeinträchtigung mehr gibt? Oder quäle ich mich jahrelang? Also, in dem Sinne hoffe ich, dass dieser Podcast für dich interessant war, aufschlussreich. Vielleicht hast du auch was mitgenommen. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Hab eine gute Zeit und bleib richtig fit und gesund und munter.
Bye, bye.
Und wenn du jetzt gerade spürst, ich will loslegen, ich will auch erfolgreich, glücklich und frei leben, aber ich weiß nicht, wie mein Weg für mich aussehen kann. Dir fehlt einfach die Klarheit, was die nächsten Schritte sind, wie du ins Handeln kommst und du hast das Gefühl, du stehst dir irgendwie selbst im Weg, dann melde dich bei mir unter info@tessikölsch.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge, deine Tessie.